Vor gut 4,5 Jahren hat sich euer damals 16 Jahre alter Sohn Emil das Leben genommen. Nur wenige Wochen vorher wurde eine Depression festgestellt.
Das war, und damit beginnt dann sozusagen das Leben danach.
Wenn man sich so ein Trauma ansieht, dann gibt es ja grundsätzlich zwei Strategien, dass man wirklich aktiv in diese Gefühle geht und probiert es zu verarbeiten, oder dass man verdrängt, sich durch Arbeit, durch Alkohol, durch was auch immer, diese Gefühle gar nicht zulässt. Ist es dir gelungen, das Ganze auch irgendwie zu verarbeiten?
Schwierige Frage.
Kannst du hier ein paar ganz konkrete Dinge nennen? Da darf man als Eltern, als Großeltern, als bekannte Familie bei Jugendlichen drauf gucken, was erste Indikatoren sein könnten.
Also das eine ist, wenn sich jemand...
Hey, Chris Durell hier, und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Ich möchte vorab eine Triggerwarnung setzen, denn in der heutigen Episode geht es auch um das Thema Suizid bei Jugendlichen. Denn ich spreche mit Alex Pool. Alex ist die Mitbegründerin von Tomoni Mental Health, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Früherkennung psychischer Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. Zusammen mit ihrem Mann Oliver gründete sie Tomoni im Juni 2022, nachdem ihr Sohn Emil sich im Alter von nur 16 Jahren das Leben genommen hat. Emil litt an einer schweren Depression und einer Autismus-Spektrum-Störung, die erst kurz vor seinem Tod diagnostiziert wurde. Mit Alex spreche ich darüber, wie es dazu kam, dass Emil keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen, wie sie ihre Trauer und auch ihr Mann, ihre ganze Familie, ihre Trauer, ihre tiefe Trauer verarbeitet haben und sich aus diesem emotionalen Tief wieder rausgekämpft haben, um daraus die Kraft zu entwickeln, eine Organisation zu gründen, die dieses Schicksal für andere Kinder möglichst unwahrscheinlich macht oder vielleicht sogar verhindert. Wir sprechen aber auch über die Frühwarnzeichen, die sie und ihr Mann nicht gesehen haben, aus Unwissenheit nicht gesehen haben, die den Tod von Emil vielleicht sogar hätten verhindern können. Und vor allem sprechen wir darüber, wie wir alle gemeinsam, egal ob wir Eltern sind oder nicht, ob wir Kinder in unserem engsten Umfeld haben oder nicht, wie wir alle dazu beitragen können, mentale Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen früher zu erkennen und so zur Suizidprävention und insgesamt zur psychischen Gesundheit unserer neuen Generation beizutragen. Ich möchte uns alle wirklich bitten, auch wenn es nicht das einfachste und unterhaltsamste Thema ist, diese Episode aufmerksam zuzuhören, denn das Wissen, was hier vermittelt wird, könnte wirklich für einen Menschen in unserem Umfeld, egal ob Kind, Jugendliche oder Erwachsene, einen wirklichen Unterschied in seinem Leben machen und vielleicht sogar den Unterschied machen, ob dieses Leben lange fortwähren darf oder eben nicht. Deshalb lasst uns direkt einsteigen in das sehr emotionale und sehr intensive Auf und Ab von Alex Pool. Ich muss ehrlich sagen, und das machen wir jetzt auch so ungeschnitten, wir haben uns entschieden, gleich mit einer sehr kritischen oder, wie ich finde, höchst emotionalen Frage zu starten. Und während ich mich vorbereitet habe und während ich jetzt auch schon weiß, welche Frage ich stellen werde, merke ich, wie es schon in mir rumort und wie es wirklich hoch emotional wird, weil ich persönlich zu dem Thema insgesamt auch eine Beziehung habe und mir nur ansatzweise vorstellen kann, wie es dir damit auch geht. Und wir haben ein Vorgespräch geführt. Du hast gesagt, du möchtest darüber sprechen, und trotzdem kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ohne zu wissen, was du darüber sagen wirst. Von daher erstmal schon mal vielen Dank, dass du hier bist und für deine Offenheit. Du hast etwas erlebt, was für, ich würde mal sagen, alle Eltern der absolute Albtraum ist, wovor viele Menschen auch Angst haben, in den allermeisten Fällen unbegründet bis an ihr Lebensende, in eurem Fall eben nicht, sondern vor gut 4,5 Jahren hat sich euer damals 16 Jahre alter Sohn Emil das Leben genommen. Und nur wenige Wochen vorher, so hast du mir gesagt, wurde eine Depression festgestellt, noch in Kombination mit einer anderen mentalen Herausforderung. Und du hast dann an anderer Stelle mal gesagt, dass ihr zu Hause nicht euren Sohn vorgefunden habt, sondern einen Abschiedsbrief. Kannst du uns mal in diesen Moment mitnehmen und dann auch in diese Zeit, was du da empfunden hast, was du da gefühlt hast und wie es dann auch dazu kam?
Also erstmal für alle, die zuhören, ich glaube, es ist Wenn ich das für größere Menschenmengen mache, sage ich immer, ich gucke jetzt einmal alle in die Augen, ihr habt euer Beileid ausgedrückt und wir können jetzt ganz offen miteinander sprechen. Und das tue ich jetzt sozusagen digital auch, weil es mir total wichtig ist, darüber zu sprechen und alle dazu einladen möchte, wenn es irgendwie so Situationen im Umfeld gibt, sei es eine psychische Erkrankung, sei es ein Suizid, geht hin, sagt, ihr habt keine Worte, umarmt die Leute und lebt mit ihnen weiter. Das ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt. Das angefangen jetzt unsere Geschichte. Unsere Geschichte hat angefangen, Emil ist der zweite von vier, eigentlich ein paar Monate früher. Unser Sohn war speziell, super, besonders, wie alle drei anderen auch. Und hatte sich von uns gewünscht, für ein Jahr ins Ausland gehen zu dürfen. Er hatte mit 12 Japanisch gelernt, auf seinen eigenen Wunsch hin, und wollte gerne Japanisch. Also er hat eben erfahren, dass es eine englisch sprechende Schule mit Japanisch, also in Japan gibt mit. Und da wollte er dann hin. Und diesen Wunsch haben wir ihm dann erfüllt. Mit schwerem Herzen, aber es war sein Wunsch und es war unsere Überlegung war immer, wer möchte, dem ermöglichen wir es auch, aber die Kinder müssen es selber wollen. Also diese Vorgeschichte braucht es und er war eben im Ausland und Ende Januar ruft uns der Schulleiter dieser Schule an und sagt, Emil sei suizidal und er soll, also man möchte ihn nach Hause schicken. Das hat uns aus dem Nichts getroffen. Wir hatten keinerlei Ahnung, weder, dass, also wie wir später erfahren haben, dass unser Kind psychisch erkrankt war, noch, dass er suizidale Gedanken hat. Und ich kann mich nicht sehr an dieses Gespräch erinnern, aber bestimmt besonders höflich oder besonders nett war ich in dem Moment wahrscheinlich nicht, weil wir haben uns angeguckt, mein Mann und ich haben gesagt, wie peinlich, dass man die falsche Familie anruft mit so einer Nachricht. Weil wir so gar nicht... Es war vor Corona, also Beginn von Corona, überhaupt je darüber nachgedacht haben, dass psychische Erkrankungen oder Suizidalität je auch nur irgendwas mit unserer Familie zu tun haben könnte. Emil war noch 3 Wochen vorher zu Hause gewesen und aus unserer Perspektive war alles in Ordnung. Er hatte zwischendrin mal irgendwie dann im Januar gesagt, es ist alles so grau hier, aber das war Januar, in Frankfurt war auch alles grau, also haben dann gefragt, sollen wir kommen? Also typisch Eltern, was sollen wir tun? Und er hat gesagt, gar nichts, er kriegt das schon hin. Und das haben wir geglaubt. Gab auch keinen Anlass, was anderes zu glauben, weil uns ganz viel Wissen gefehlt hat. Er kam dann Anfang Februar nach Hause zurück und war ein komplett anderer Mensch. Und ich kann es eigentlich am besten beschreiben mit den Dementoren aus Harry Potter, wer das gelesen hat. Also J.K. Rowling muss Erfahrung mit Depressionen gehabt haben, weil so wie sie das darstellt, ist auf den verschiedensten Ebenen genauso, wie wir es erlebt haben. Dass eben aus einem Kind, der am Flughafen im Hopserlauf, der konnte seinen Kakao nicht mehr zu Ende austrinken, den wir irgendwie so beim Warten noch getrunken haben, weil er sich so gefreut hat auf Japan, kam jemand zurück, der war wie die Farbe raus. Also es war wirklich wie grau oder wie die Luft aus dem Luftballon raus. Also ich versuche mal Bilder dafür zu finden. Wir haben uns wahnsinnig erschrocken. Und hatten keine Ahnung, wie man damit umgeht. Weil wir, und ich glaube die Gesellschaft allgemein und vor Covid noch 3-mal mehr, keine Ahnung hatten über psychische Erkrankungen. Wir wussten nicht, wie das geht, wer ein Ansprechpartner ist, wie sprechen wir jetzt mit diesem Kind, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen, wo bekommen wir Hilfe, von wem bekommen wir Hilfe, wie können wir einschätzen, ob die Hilfe, die wir bekommen, die richtige ist, ist die Hilfe gut. Nichts davon wussten wir. Das war das eine Problem. Das zweite Problem war, in unserem Umfeld, ich hätte Stein, Bein und sonst was geschworen, dass niemand in unserem Umfeld, bis auf eine Freundin, von der wusste ich es, Kinder hatte oder selber Erfahrung hatte mit psychischen Erkrankungen. Es war nie die Rede von. Ich habe viele Jahre in Frankfurt Elternvertretung gemacht. Ich habe tausende von Elterngesprächen geführt. Über 6 Jahre permanent. Das Thema psychische Belastung von Kindern hat nicht einmal, nicht ein einziges Mal. Also deswegen, wir waren total blind auf dem Auge. Haben dann das, versucht, sind dann auf eine Hilfe gekommen, nicht wissend, wie man die beurteilt, in gut oder schlecht. Weil, das ist ja inzwischen auch, glaube ich, bekannt, Therapeuten, also Kinder- und Jugendtherapeuten, deren Anzahl ist überschaubar groß und die Anzahl der freien Plätze noch viel kleiner. Also das ist wirklich ein Problem. Und das, was uns viele Eltern berichten, man nimmt das, was man kriegen kann, ohne was zu wissen, dass es verschiedene Therapierichtungen gibt, ohne zu wissen, dass man vielleicht erstmal eine Diagnose einholt, ohne zu wissen, woher eine Diagnose kommt. Nichts davon haben wir gewusst. Und haben dann eben sozusagen den Erstbesten genommen, mit ein bisschen einem Grummelgefühl. Aber Emil, das war dann der einzige Ort, wo Emil hingegangen ist. Und wir waren ja froh, dass er überhaupt irgendwas macht. Das ist wirklich, die Depression, die er hatte, war wirklich so, dass irgendwann das Aufstehen zum Zähneputzen nicht mehr möglich war. Was ich mir nie hätte vorstellen können, dass das geht. Dass man vor jemandem steht und sagt, jetzt steh, also es ist doch nicht so schwer aufzustehen. Und zu verstehen, dass es wirklich so schwer ist. Das haben wir knapp 2 Monate miteinander ausgehalten. Und miteinander heißt, wir als Eltern, wir als Paar, wir in Beziehung mit diesem Kind, aber auch mit unseren anderen Kindern und dem Umfeld. Und dann kam noch dazu, dass eben Covid dann irgendwie 5 Wochen später dazu führte, dass Emil wusste, dass er nie wieder dass er absehbar nicht nach Japan zurückkommen könnte, weil die Grenzen zu waren, unsere anderen Kinder plötzlich alle zu Hause waren. Also alles anders und alle um uns herum mit sich selbst beschäftigt. So. Dann saßen wir da und haben irgendwie versucht, ein Leben aufrechtzuerhalten, wie alle anderen auch, sodass das überhaupt nicht auffiel, dass wir irgendwie so ganz rausgefallen sind. Und dann änderte sich unser Leben nochmal, als unser Sohn dann sagte, nächste Woche Donnerstag nehme ich mir das Leben, nur dass du Bescheid weißt. Ist nichts, worauf wir als Eltern oder überhaupt als Menschen vorbereitet sind. Auch da wieder völlige Planlosigkeit. Was tun wir? Wir haben dann eine Nacht nicht schlafend überlegt, was machen wir denn jetzt? Haben irgendwie versucht, uns im Umfeld beraten zu lassen und haben dann das getan, was man in so einem Fall tut, ist nämlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gehen. Und dort ist er dann auch aufgenommen worden auf die geschlossene, geschützte Akutstation, also die Station, wo eben, wenn Menschen Gefahr für sich oder für andere sind, aufgenommen werden. Das Ganze in Corona, zu Zeiten, als es noch keine Tests gab, also echt von irgendwie Katastrophe zu Katastrophe. Da war Emil dann 5 Wochen, ist dann entlassen worden. Wir dachten, es wird besser. Dann war es schwer, Hilfe zu bekommen, weil irgendwie kein Therapeut schreit Juhu, wenn man sagt, ein Kind wird. Dort haben wir dann erfahren, dass Emil wohl im Autismus-Spektrum ist. Also früher hat man Asperger-Syndrom gesagt.
Was ist das für Menschen, die das nicht einordnen können?
Also Autismus-Spektrum ist eine angeborene Störung und Spektrum. Also Spektrum heißt, es gibt von bis. Und Menschen sagen, kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Also es gleicht sich eben gar nicht. Was für mich sozusagen, glaube ich, das ist das für Emil auch, war dieses Zwischenmenschliche, also andere Menschen lesen, verstehen, Gesichter zu lesen, total schwer. Es ist wie eine Fremdsprache. Also der kann jetzt nicht erkennen, guckst du fröhlich, guckst du sauer, guckst du, das ist total anstrengend, wenn man nie weiß, was kommt für eine Reaktion. Menschen im Autismus-Spektrum gehen anders mit Geräuschen um, also was für uns total normale Lautstärke, mit der wir umgehen können, geht gar nicht. Dinge wie, was weiß ich, Textur auf der Haut, also Sachen zu Reize zu verarbeiten, funktioniert anders. Okay. Und aber wie gesagt, kennst du einen Autisten? Viele, aber nicht alle Autisten haben eben so ein Spezialinteresse. Emil hatte nicht nur eins, sondern mehrere, deswegen war es nicht so auffällig. Oder also da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, warum wir glauben, dass wir das nicht erkannt haben. Also das haben wir da dann zum ersten Mal gehört, klang für uns in dem Moment total plausibel, also passte. Also und psychische Erkrankungen kommen in der Regel, und nein, stimmt, wir streichen, kommen oft nicht alleine. Also wenn ich eine habe, kann es sein, dass ich dann eine zweite dazu bekommt. Oder Sucht ist ganz oft ein Thema, weil psychische Erkrankungen einfach anstrengend sind und ich kompensiere, also irgendwas anders mache, um das Leben zu ertragen. Also Emil, wir wussten dann nach 2 Monaten, wir sprechen über eine psychische Erkrankung, wir sprechen über Autismus-Spektrum und dann eben eine Depression, das hatten wir dann schon selber erkannt. Dann war er zu Hause, wir auf der Suche nach Hilfe und irgendwann wurde Emil fröhlicher. Und wir dachten, tschakka, wir haben es geschafft. Licht am Ende des Tunnels, alles wird wieder gut. Und dann kam genau die Situation, sozusagen, ich komme jetzt zum Anfang des Gesprächs zurück. Emil wusste, das war lang geplant. Wir hatten, die Zeit war schwer. Und das ist das Problem an, oder das Belasten an psychischen Erkrankungen, neben allem anderen Belasten ist, dass es eben nicht nur den Kranken betrifft. Also wenn jemand Bluthochdruck hat, dann hat er Bluthochdruck. Das betrifft aber den Rest des Familien nicht. Das ist bei psychischen Erkrankungen anders, insbesondere bei Depressionen. Also haben wir als Familie gemeinsam gekämpft und die beiden jüngeren Kinder hatten sich schon ganz lange einen Hund gewünscht und so als Dank und hatten wir gesagt, okay, jetzt gibt's einen Hund. Mhm. Und hatten dann irgendwann die Chance, Hunde waren genau, wer sich zurückerinnert, vor 4,5 Jahren, Hefe, Hunde, Klopapier waren so Dinge, die es nicht mehr gab. Und wir hatten das Wahnsinnsglück, dass wir über eine Cousine meines Mannes, deren Hündin hatte gerade Welpen bekommen, Ridgeback-Welpen. Und wir waren in der glücklichen Lage, dass wir die Ersten waren, die aus diesem Wurf von 8 aussuchen durften. Und sind als Familie hingefahren. Emil hat gleich gesagt, er hat keine Lust. Zug fahren und so waren halt alles Dinge, die auch für ihn nicht so gut waren. Das haben wir respektiert. Deswegen war er nicht mit und hat am Abend vorher gesagt, dass er zu einem Freund geht zum Übernachten. Das hatte er schon mehrfach gemacht, deswegen haben wir nichts gemerkt. Also wir haben uns abends verabschiedet. Alle, also rückblickend, man ist rückblickend immer sehr viel schlauer, haben wir an dem Abend gedacht, also irgendwas war komisch, aber wir haben alle diesen Moment noch im Kopf, irgendwie hat uns umarmt, was er sonst nicht so seins war. Dann haben wir ihn versucht, von unserer Reise aus anzurufen, das hatten wir vereinbart, dass wir gucken, dass er den Hund mit aussuchen darf, digital, kriegten ihn nicht und Bremen ist weit und die Zugfahrt dauert lang. Also ich bin schon sehr unruhig zurückgefahren und dann kamen wir nach Hause und dann standen seine Schuhe nicht im Eingang und da war uns, also da haben wir schon tief geschluckt und dann haben wir das, was man macht, also es war wie im Tatort, überlegt, was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei? Und dann gesagt, ja, nee, Polizei und wer weiß, und vielleicht ist er einfach nur noch mal irgendwie oder ist eingeschlafen oder keine Ahnung. Also haben wir gewartet. Dann haben wir uns überlegt, okay, wir gucken, wo ist der Freund. Dann bin ich zu diesem Freund gefahren, weil ich keine Nummer hatte. Geklingelt, der war nicht da. Dann bin ich wieder nach Hause, es wurde langsam dunkel. Dann haben wir bei der Polizei angerufen und haben gefragt, ab wann suchen sie denn? Und dann haben die gesagt, wir suchen, wenn es unter 18 ist, wir suchen sofort. Das entscheiden sie. Wir können jetzt suchen, sie können auch noch warten. Also habe ich aufgelegt. Dann haben wir überlegt und dann haben wir irgendwann nochmal angerufen und haben gesagt, so, ich glaube, es ist gut. Und während die Polizisten kamen, hat unsere Tochter dann den Abschiedsbrief gefunden. Ich kann nur sagen, die Polizei war unsere Riesen, also eine Wahnsinnsstütze. Also wir haben die Polizei als unfassbar hilfreich erlebt. Nicht die dann nachts bei uns waren, aber ab dem nächsten Morgen, das Ganze wird dann bei der Mordkommission angesiedelt, hat man dann in Frankfurt ist so organisiert, dass man dann eine Ansprechperson hat. Und die hat uns dann durch diese, dann insgesamt eine Woche durchgeführt. War eben der konnten wir alles sagen, die hat das weiter, wir mussten uns nicht 25 Leuten ständig neu erklären, was gerade Sache ist. Und dann haben wir eine Woche gesucht, hast du vielleicht dann auch noch Fragen zu, und dann irgendwann stand wieder die Polizei bei uns, auch wieder wie im Tatort zu zweit. Auch wieder eine sehr erfahrene Frau, die dann in ganz klaren Worten gesagt hat, er ist gefunden, lebt nicht mehr und keine Fremdeinwirkung. So, und das war, und damit beginnt dann sozusagen das Leben danach. Also